Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So, wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Das schreibt Paulus im Epheserbrief an die Gemeinden in Kleinasien. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Eine Aussage, die bei vielen Frauen im Laufe der Geschichte bis heute große Empörung hervorgerufen hat. Den Text bitte noch nicht. Ja, und ist dieser Satz nicht tatsächlich eine Zumutung? Wir Frauen sollen untertan sein, uns unterordnen unter unsere Männer, als seien sie klüger, eben die Herren der Schöpfung. Wie kommt Paulus zu solch einer zynischen, herabwürdigenden Aussage? Können wir das einfach so stehen lassen und uns gefallen lassen? Fügt man dann noch die Aussage hinzu, die Paulus in 1. Korinther 14 so äußert: Die Frauen sollen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Dann ist das Maß voll. Protest und Auflehnung regt sich in Frauen, die gewohnt sind, selbstständig zu denken, zu entscheiden, die dieselbe Bildung haben wie die Männer, ja, sogar manchmal Führungspositionen in unserer Gesellschaft bekleiden. Man denke nur an Angie. Kein Wunder, dass diese Aussage dafür gesorgt haben, dass bis heute die Stellung der Frau in vielen Gemeinden und Kirchen umstritten ist. Bis heute ist die sogenannte Frauenfrage ein Thema, das einzelne Gemeinden spaltet und Kirchen voneinander trennt. Kein Wunder, dass diese Aussagen Paulus für Jahrhunderte den Ruf eingebracht haben, ein Frauenverächter zu sein. Hat Paulus nie gehört oder gelesen, wie wertschätzend sich Jesus gegenüber Frauen verhalten hat? Wie er sogar einer Ehebrecherin, die zur Steinigung bedroht war, ihre Würde und Befreiung geschenkt hat? Hat die Urgemeinde die Linie Jesu verlassen, als sie gemerkt haben, dass Jesus so bald nicht wiederkommt? Und gilt das Wort noch heute für uns? Ja, es gibt sie, die Gemeinden, die diese Aussagen so, wie sie dastehen, ernst nehmen und Frauen jedes Rederecht in der Gemeinde verweigern und von ihren Frauen verlangen, dass sie sich in allen Dingen dem männlichen Willen unterordnen. Zum Glück oder Gott sei Dank spielt diese Auslegung in unserer Gemeinde keine Rolle. Wir Frauen sind frei, mitzudenken, mitzureden, mitzuentscheiden, mitzuverantworten. Wir erfahren eine große Wertschätzung. Vielleicht stehen wir sogar in der Gefahr, dass wir Frauen zu viel reden, zu viel Einfluss haben. Und die Männer schweigen, wo sie reden sollten. Wie kann das sein, dass Christen bis heute so verschieden mit einzelnen Aussagen der Bibel umgehen? Haben wir etwas nicht richtig verstanden? Oder nehmen wir bewusst Aussagen der Bibel nicht ernst? Spätestens seit dem Seminar mit Tim Geddert vor 3 Wochen, aber sicher auch schon früher, wissen wir, dass wir so mit der Bibel, mit biblischen Aussagen nicht umgehen dürfen. Wer nur einen Vers herausgreift und davon möglicherweise noch eine ganze Lehre ableitet, wird der wirklichen Botschaft nicht gerecht, versteht nicht, was ursprünglich damit gemeint war und auch nicht, was es für uns heute bedeutet. Ja, er kommt sogar zu falschen Schlüssen. Aber nicht nur Theologen wie Tim Geddert, die sich auf täuferische Theologie berufen, sondern auch Papst Johannes Paul II., also ein anerkannter Vertreter der katholischen Kirche, sagt im Zusammenhang mit dem von mir gewählten Predigttext, macht folgende Feststellung. Ich zitiere aus dem Buch Theologie des Leibes von Christopher West, einem amerikanischen katholischen Theologen. Es ist wahr, dass einige Männer in der Vergangenheit diesen Vers benutzt haben, um ihre sündhafte Herrschsucht über Frauen zu rechtfertigen. Aber bevor du den Apostel Paulus als Chauvinisten ablehnst, hör dir erst die einleuchtende Interpretation Johannes Paul II. An. Der Papst erlöst quasi die Bedeutung der Worte aus dem Epheserbrief, indem er eine der wichtigsten Regeln biblischer Interpretation anwendet, indem er jeden Vers in seinem Kontext liest. Den Text im Kontext, das heißt im Zusammenhang lesen, das ist ein Schlüssel zum richtigen Verständnis biblischer Aussagen. Den Text im Kontext lesen, das wollen wir jetzt tun. Er trägt in der Einheitsübersetzung die Überschrift über die christliche Familienordnung. Ihr könnt ihn jetzt auf dem Beamer eingeblendet mitlesen. Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist ein Hauptgebot, und ihm folgt die Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern und mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus. Arbeitet nicht nur, um euch bei den Menschen einzuschmeicheln und ihnen zu gefallen, sondern erfüllt als Sklaven Christi von Herzen den Willen Gottes. Dient freudig, als dientet ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass jeder, der etwas Gutes tut, es vom Herrn zurückerhalten wird, ob er ein Sklave ist oder ein freier Mann. Ihr Herren, handelt in gleicher Weise gegen eure Sklaven. Droht ihnen nicht, denn ihr wisst, dass ihr im Himmel einen gemeinsamen Herrn habt. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person. Wissenschaftler haben diese Art von ethischer Unterweisung die Haustafeln genannt. Ich will jetzt mit euch folgenden Fragen nachgehen. Erstens, wie sind die Haustafeln entstanden? Zweitens, welche Bedeutung haben sie in der damaligen Kultur und Gesellschaft? Und drittens, was ist ihre zeitlose Botschaft, die wir heute hören und befolgen sollen? Eine Strömung in der theologischen Forschung behauptet, dass die Haustafeln vom philosophischen Denken der Antike, der Stoa, abgeleitet sind. Die frühe Kirche, so die Schlussfolgerung aus dieser Forschung, habe sich von der Radikalität Jesu abgewandt und sich den Werten der sie umgebenden Gesellschaft zugewandt und angepasst. Sie habe sich entschlossen, die Unterdrückung der Frau und der Sklaverei nicht anzutasten. John Howard Yoder, ein über die Grenzen unserer Kirche anerkannter mennonitischer Theologe, führt dagegen aus in seinem Buch »Die Politik Jesu«, dass auch Petrus dieses Gedankengut verbreitet hat und es keine Hinweise dafür gibt, dass allein Paulus diese Meinung vertrat. Nirgends findet sich ein Beleg für die Behauptung, die moralischen Ermahnungen an Frauen und Männer, an Kinder und Eltern, an Sklaven und Herren seien so eine Art Notbehelf, weil das Königreich auf sich warten ließ. Yoder geht davon aus und begründet es auch, dass es in den Haustafeln um ein ganz anderes Denk- und Verhaltensmuster geht als in der stoischen Philosophie. Was bedeutet nun dieses wiederkehrende Denk- und Verhaltensmuster für die christlichen Gemeinden? Der Text beginnt mit einer Überschrift, die Yoder als revolutionär bezeichnet. Im Zentrum steht der Aufruf zu einer gegenseitigen, freiwilligen Unterordnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wie soll das geschehen? Unterordnen kann man sich doch nicht einander, sondern da gibt es doch immer ein Oben und Unten. Zumindest legt das die deutsche Sprache nahe. Da gibt es einen Bestimmer und einen Bestimmten, einen Herrn und einen Beherrschten. So wurde der hier verwendete griechische Begriff immer gedeutet, als Inbegriff einer hierarchischen Ordnung. Im biblischen Sinn ist es aber ein Begriff der Einheit, der die Einheit beschreibt, so wie sie uns von Christus vorgelebt wird. Jesus war in allem Gott dem Vater gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod. Jesus hat sich vollkommen dem Vater untergeordnet. Zugleich sagt Jesus aber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Und Jesus bezeugt, dass der Vater ihm alle Autorität, alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben hat. Es geht nicht um eine hierarchische Ordnung in der Reihenfolge der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sondern es geht um die Einheit in der Verschiedenheit. So wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eine Einheit sind, so sollen auch wir uns ineinander einfügen und eine Einheit bilden in der Verschiedenheit. Jürgen Moltmann, ein bedeutender evangelischer Theologe, schreibt dazu in seiner Ethik der Hoffnung, ich zitiere, die Umkehr, die wir vollziehen müssen, muss im Gottesbild beginnen, in dem wir uns orientieren. Es wird eine Umkehr von einseitiger Herrschaft zu wechselseitiger Gemeinschaft sein. Der dreieinige Gott ist, das bringt schon der Name zum Ausdruck, kein einsamer, apathischer Herrscher im Himmel, der sich alles unterwirft, sondern ein beziehungsreicher und beziehungsfähiger, ein gemeinschaftlicher Gott. Unterordnen ist das freiwillige Zurücktreten, um die Ehre und Freude des anderen zu fördern. Unterordnung kann deshalb auch nicht eingeklagt werden, sondern immer nur freiwillig geschenkt werden. Unterordnung ist ein Ausdruck von großer innerer Freiheit, die in gegenseitiger Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck kommt. Zurück zum Ursprung der Haustafeln. Ein zweiter sehr wichtiger Unterschied zwischen der Stoa und den Haustafeln besteht darin, dass die Stoa sich an den einzelnen Menschen wendet, ihn in seiner Würde, seinem Freisein von Abhängigkeit und Verpflichtung anspricht. Unterordnung gab es damals nur in Beziehung zu Gott und dem Staat, nicht aber in Beziehung zu Menschen. Die Haustafeln dagegen sprechen Beziehungspaare an. Männer und Frauen, Kinder und Eltern, Sklaven und Herren. Während sich die Stoa an die Führungskräfte der Gesellschaft wendet, wählen die Haustafeln zuerst die Untergebenen als Adressaten. Die Sklaven vor den Herren, die Kinder vor den Eltern, die Frauen vor den Ehemännern. Im jüdischen und hellenistischen Denken gehörte die Frau grundsätzlich dem Glauben ihres Mannes an. Der Sklave gehörte in die religiöse Einheit mit seinem Herrn. Frauen spielten eine untergeordnete Rolle. Rabbi ben Elai konnte immerhin beten: Gepriesen sei der, der mich nicht zum Heiden, nicht zur Frau und nicht zum Ungebildeten gemacht hat. Von Kindern verlangte der Vater absoluten Gehorsam. Söhne erhielten eine gute Bildung, die den Töchtern verwehrt war. Sklaven hatten den Status einer Sache, besaßen keinerlei Recht. Und gerade diese Personengruppen werden in den Haustafeln angesprochen. Ihnen wird persönliche, moralische Verantwortung zugesprochen, die in ihrer Kultur keinen gesetzlichen oder moralischen Status hatten. Die Frauen, die Kinder, die Sklaven. Sie werden in den Haustafeln zu Entscheidungsträgern. Yoda formuliert es so: Hier beginnt das revolutionär Neue im Stil des urchristlichen ethischen Denkens. Die untergebene Person in der Sozialordnung wird als moralisch Handelnde angeredet. Im weiteren Schritt drehen die Haustafeln die Ermahnung zur Unterordnung um. Sie fordern nun eine Unterordnung der herrschenden Partner. Eltern werden aufgefordert, ihre Kinder nicht zu reizen. Männer sollen ihre Frauen lieben. Und was die Herren der Sklaven anbetrifft, präsentiert uns Paulus in seinem Brief an Philemon ein sehr einprägsames Beispiel. Der Sklave Onesimus ist seinem Herrn Philemon weggelaufen und begegnet Paulus im Gefängnis. Durch ihn kommt er zum Glauben an Jesus Christus. Eine Rückkehr zu seinem Herrn ist für ihn höchst gefährlich. Konnte dieser doch über ihn verfügen, ihn hart bestrafen und mit ihm nach seinem eigenen Gutdünken verfahren. Warum schickt Paulus Onesimus zu seinem Herrn zurück? Warum gibt er ihm nicht lieber den Rat, bei ihm zu bleiben, Unterschlupf in einer christlichen Gemeinde zu suchen und in der Anonymität zu verschwinden? Welch ein Leben hätte Onesimus als weggelaufener, rechtloser Sklave offen gestanden? Wäre diese Freiheit wirklich Freiheit gewesen? Paulus bietet eine andere Lösung an. Paulus schickt Onesimus zu seinem Herrn Philemon zurück, aber nicht mit leeren Händen. Onesimus hat ein Empfehlungsschreiben von Paulus in der Tasche. Und darin wird Philemon, den Paulus persönlich kennt, eindringlich gebeten, Onesimus nicht mehr als einen Sklaven zu empfangen, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave. Ein geliebter Bruder, sowohl im Geist als im Herrn. Und das auch noch mit dem Zusatz, er soll ihn so behandeln, wie er Paulus empfangen würde. Ja, Paulus bietet Philemon sogar Bezahlung an, falls das nötig sein sollte, damit dieser Onesimus als Gleichgestellten behandelt. Paulus wurde nicht nur Frauenfeindlichkeit angelastet, sondern auch das Versagen des Christentums, nicht schon damals für die Befreiung der Sklaven eingetreten zu sein. Wie hätte das denn praktisch passieren können, wenn Paulus damals schon die Abschaffung der Sklaverei gefordert hätte, wie es viele Jahrhunderte später geschehen ist? Manche Veränderungen können erst geschehen, wenn die geschichtliche Entwicklung es zulässt, wenn die Zeit reif dafür ist. Dies ist ein Beispiel dafür, dass Texte immer nur im kulturellen Kontext gelesen und gedeutet werden können. Wir dürfen nicht unsere Antworten auf eine bestimmte Frage in eine ganz andere Zeit hineinprojizieren. Das, was Paulus und die anderen Apostel vertreten, ist gerade nicht das Fortbestehen von Unterdrückungssystemen, sondern eine Befreiung durch eine neue Art von Beziehung, durch gegenseitige, freiwillige Hingabe an den anderen. Joda nennt es revolutionäre Unterordnung. Es geht um die Befreiung zu einer neuen Gesellschaftsordnung in der Gemeinde. Einer achte den anderen höher als sich selbst, lesen wir in Philipper. Das gilt für die Beziehung zwischen Mann und Frau, für Eltern und Kinder, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wie anders könnten unsere Ehen aussehen, wenn wir dieses von den Aposteln empfohlene Beziehungsmuster tatsächlich leben würden? Wie befreiend, wenn uns Rechthaberei nicht mehr wichtig wäre? Wenn wir nicht um den oberen Platz in der Rangordnung kämpfen würden, Männer und Frauen gleicherweise in gegenseitiger Ehrerbietung und Hingabe. Es würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, die Beziehungsmuster in allen drei genannten Bereichen bis in alle Einzelheiten zu beleuchten. Aber vielleicht kann das in einer weiteren Predigt über diesen Text geschehen. Vielleicht ist diese Predigt aber auch ein Anstoß, darüber in unseren Hauskreisen, in unseren Familien, in unseren Gesprächen zu zweit, zu dritt, das auszubuchstabieren, was die Apostel uns mit den Haustafeln auf den Weg mitgeben wollten. Für das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, das Verhältnis zwischen den Generationen und für die Beziehungen in unserer beruflichen Welt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Paulus sagt, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Vielleicht wird unser Leben dann ein wenig befreiter und fröhlicher, wenn wir das leben, was wir in dem folgenden Lied singen. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu Geist in unseren Werken.